gehört oder auch gesehen sogar, Markus 9. Das war doch der Text mit dem Vater, ne? War doch der Text mit dem Vater, der so, einige sagen, ja, das war doch nicht der Text mit dem Vater, das war der mit dem Sohn. Es ging doch um den Sohn. Einige würden sagen, ja, der Sohn hatte nicht mal ein Mikro. Es ging nicht um den Sohn. Das war eigentlich ein Jüngerschelte. Es ging um die Jünger. Denn die Jünger hatten es nicht drauf. Eigentlich ging es um die Jünger. Die Vierten sagen, ja, es ging um Jesus. Geht es nicht immer um Jesus? Und alle haben irgendwie recht. Natürlich. Wir lesen die Texte Heiliger Schrift. Und diese Texte sind geschrieben aus einer Perspektive und wir picken uns ja häufig einen Aspekt raus. Wir sind gar nicht in der Lage, einen biblischen Text in seiner Fülle all der Dinge aufzugreifen, zu verstehen. Ach, und erst recht nicht zu leben. Ist ja lächerlich. Deswegen, jede unserer Schriftauslegung ist begrenzt, perspektivisch eingeengt und wir machen so gut wir können und was der Heilige Geist im besten Fall uns auch in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit gerückt hat. Ich beginne diese Geschichte einmal zu rekapitulieren. Für mich persönlich ist der Mann erstmal im Zentrum. Der hatte nämlich seinen Sohn lieb. Ganz einfach. Und dem Sohn ging es nicht gut. Der hatte schon von Kindesbeinen an Anfälle. Das habt ihr ja gehört aus dem Text. Krampfartige Anfälle. Es riss ihn um, schmiss ihn hin, riss ihn hin und her. Und es muss schrecklich gewesen sein, das mit anzusehen. Und das fällt Eltern schwer, immer mit anzusehen, wie solche Anfälle ihn in Lebensgefahr bringen. In schwierigen Situationen ist das besonders schlimm, wenn dann Gefahr droht, offenes Feuer, tiefes Wasser. Und sie werden alles getan haben, was in ihrer Macht stand, um ihm zu helfen. Ich weiß es nicht, aber wie viele Gebete haben sie gebetet? Wie viele Gelübde haben sie geleistet vor Priestern? Wie viele Opfer haben sie gebracht? Wie viele Tage haben sie gefastet? Vielleicht wie viel Geld haben sie ausgegeben für seltsame Therapien, für Heilversprechen, die nur den Therapeuten heil gemacht haben? Jetzt aber haben sie von Jesus gehört. Und davon, dass er Dämonen, böse Geister austreibt. Der Vater kümmert sich. Da soll doch dieser Jeschua sein. Wo ist denn der? Ja, das weiß keiner. Wie hat er keinen Wund? Nee, der tingelt. Der ist mal da, irgendwo in Galiläa. Und dann kommt raus, der kommt in unsere Nähe. Und dann bietet sich die günstige Gelegenheit. Jesus soll sich in der Nähe aufhalten, jung geschnappt, schnell zu Jesus. Jesus finden, damit er alles gut macht. Ihm den Mund verschließt. Diesen Dämon, der den Mund verschließt. Im Text lesen wir, es ist ein stummer Dämon. Das heißt, nach den Worten der damaligen Zeit, ein Dämon, der dazu führt, dass man stumm wird. Ich habe jetzt in dieser Predigt schon ungewöhnlich oft das Wort Dämon erwähnt für unsere kulturellen Zusammenhänge. Und das habe ich mir nicht ausgesucht, sondern da steht dort. Und deswegen möchte ich ein wenig Aufmerksamkeit, nur ein wenig, darauf verwenden. Dieser Dämon verschließt den Mund, macht ihn stumm. Das passt nicht in unser technisches Weltbild, das mit den Dämonen. Deswegen wäre das so eine Stelle gewesen, die ich gerne weggeschmust hätte. Ja, rhetorisch hätte ich das so gemacht, dass man so versucht, so unterhaltsam zu sein, dass keiner merkt, dass ich dazu nichts gesagt habe. Das macht man so. Ne? Aber ich denke, wir sollten da mal kurz ran. Wir können hier keine dogmatische Vorlesung haben und die Sache auch nicht klären, denn es bleibt ein Geheimnis. Wir halten fest, zur Zeit des Neuen Testamentes war nicht jeder Kranke Opfer eines Dämons. Nicht jeder Kranke war besessen. Und nicht jede durch einen Dämon verursachte Krankheit war gleichzeitig Besessenheit. Es ist komplex, es ist unterschiedlich. Es gibt dort meiner Auffassung nach keine Regel. Wie können wir mit diesem überhaupt umgehen? Dämonen, böse Geister, sind böse Wesen. Das ist wahr. Heilige Schrift spricht davon. Wir haben keine Möglichkeit, einfach zu sagen, das sei nicht so. Viele der Dinge, die wir meinen, über Dämonen zu wissen, aber, das müssen wir uns bewusst sein, stammen nicht aus der Bibel. All die Dinge vom Teufel, der ein gefallener Engel ist, der nach einer Rebellion gegen Gott ein Engel, Drittel der Engel mit in den Abgrund, in den Ungehorsam gegen Gott gerissen hat, all diese Dinge sind mit Vorsicht zu genießen. Das sind zum Teil jüdische oder antike Vorstellungen, spätantike Legenden. Auch Dantes Gedicht, dieses epische Gedicht der göttlichen Komödie, Anfang des 14. Jahrhunderts, prägen unsere vermeintlich christlichen Vorstellungen zu dem Thema stark. Wenn ihr wollt, lest mal bei Gelegenheit, die Stellen werden euch angezeigt, Jesaja 14 und Hesekiel 28, dort werden Gerichte angekündigt über antike Stadtkönige. Und diese Stellen sind so wirkmächtig, dass sie dann von uns aufgeladen sind. Ich wollte nur deutlich machen, wir müssen unterscheiden zwischen dem, was wir vermeintlich zu wissen glauben und dem, was wir als eine bibelorientierte Gemeinde aus der Heiligen Schrift wirklich lesen können. Das Wichtigste, was wir wissen müssen über den Teufel, jetzt habe ich Teufel gesagt, ne? Sagen wir auch nicht oft, ne? Über den Teufel, über den Deibel, über den Diabolos, über den Durcheinanderbringer, das Wichtigste, was wir darüber wissen müssen, und das reicht eigentlich vollkommen, er ist böse. Er lügt, hör nicht zu, lauf weg. Das genügt. Er ist böse, er lügt, hör nicht hin, lauf weg. Damit kommt man wirklich ein Leben lang genügt. Denn es ist gar nicht leicht, darüber nachzudenken, was ist denn das Böse? Ist das Böse überhaupt etwas? Also, wenn es ist, dann muss es ja geschaffen sein. Das sind jetzt kranke, also ganz seltsame Gedanken, aber ich wollte euch da ein bisschen mit hineinnehmen. Kann ja nicht schaden. Was das Böse ist, ist gar nicht leicht zu erklären. Der Kirchenvater Augustin, der hatte einen ganz genialen Gedanken. Ob der stimmt, weiß ich nicht, aber ich denke, man sollte ihn kennen. Er hat einfach gesagt, nö, das Böse existiert nicht. Es hat kein Sein. Augustinus hat einfach gesagt, Gott ist gut und Gott existiert und das Böse ist einfach Mangel an Gutem. Er hat gesagt, ich lasse nicht zu, dass das Böse Sein hat. Ich sage einfach, das ist Mangel an Gutem. Das ist irgendwie genial. Wie Dunkelheit Mangel an Licht ist, so sind auch die Dämonen nur ein Mangel. Ein Mangel, an Wahrheit. Ein Dämon, so meine Hilfsformulierung. Eine Hilfsformulierung dient dazu, damit mal umzugehen und zu gucken, hilft mir das? Ein Dämon, so meine Hilfsformulierung, ist Mangel an Gutem, ist Mangel an Wahrheit. Ein Dämon ist eine wesenhafte Lüge. Es ist eine Lüge, die Gestalt annimmt. Ein Dämon ist eine Lüge, die wesenhaft wird und Gestalt annimmt. Wir lesen im Alten Testament, dass dort Götzen sind, Nicht-Götter. Jeremia spottet ihrer und sagt, das sind Nichtse. Ja, aber Nichts ist ja auch was. Oder ist Nichts nichts? Ja, aber Nichtse können Gewalt gewinnen über mich, indem ich mich ihnen ausliefere, indem ich ihnen glaube, in ihm vertraue. Dämonen, Lügen, die Gestalt annehmen. Wenn das so ist und die Hilfsformulierung hilfreich ist, dann möchte ich, vorsichtig, manche der Lügen, die über dem Leben einzelner Menschen schweben, dann möchte ich das als dämonisch bezeichnen. Lügen, die im Leben von Menschen Raum greifen und über dem Leben von Menschen Raum greifen. Auch wenn es dort nicht nach Schwefel riecht. Du kannst doch eh nichts. Oder du reichst nicht. Gibst dir Mühe, ja, aber du reichst nicht. Wenn das eine Wahrheit ist, die sich über deinem Leben ausgebreitet hat, ist das eine Lüge. Und sie ist, wenn man das bedenkt, was ich vorher gesagt habe, dämonisch. Jeder, der in deine Nähe kommt, bekommt doch Probleme. Jeder. Du hast doch schon jeden kaputt gekriegt. Ja, du bist nicht schlecht, aber du musst besser sein als andere. Jeder, der dich liebt, wird krank. Das sind Lügen. Das sind Lügen. Lügen, die nur dann vergehen, die nur dann ausfahren, wenn sie von Gott ausgetrieben werden, wenn anschließend der Heilige Geist einzieht mit seiner Wahrheit und seinem Licht, dass man dann Erkenntnis gewinnt. Wenn Jesus in das Leben eines Menschen tritt, dann kann man auch so viel Licht bekommen, dass man dann auseinandersortieren kann. Wo ist die Lüge und wo gibt es Anteile, die ich wahrnehmen muss? Wo die Wahrheit Gottes in dein Leben tritt, da bringt sie Jesus. Wo Jesus ist, kann die Lüge nicht mehr sein. Denn Jesus ist Wahrheit. Jesus zerbricht die Lügen in deinem Leben und er zerbricht die Lügen über deinem Leben. Die Dämonen der falschen Lebensbotschaften müssen weichen. Jesus sagt in Johannes 8, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Der Geist Gottes sagt dir über seinem Wort der Heiligen Schrift, du bist geliebt, du bist liebenswert. Und die Gemeinde Jesu hat einen Auftrag, nämlich das auch im Leben zu bezeugen. Wir mögen dich. Wir sind gerne mit dir zusammen. Wir lieben dich. Das ist eine Aufgabe der Gemeinde, Menschen zu zeigen, dass sie geliebt sind. Mit praktizierter Liebe Dämonen austreiben, die dann keine Macht mehr haben. Auch das ist ein Auftrag der Gemeinde. Gedanken vertreiben, Bindung lösen, alte Muster aufbrechen. Upsi, jetzt sind wir aber ganz schön in die Tiefe geraten. Wir kehren mal in die Geschichte zurück. Wir gucken uns mal die Begegnung zwischen Jesus und dem Vater weiter an. Eigentlich, so haben wir gelesen, will der Vater ja zu Jesus. Aber Jesus ist gerade nicht da. Der ist auf dem Berg, den wir dann später den Berg der Verklärung nennen. Mit Johannes, Jakobus und Petrus. Die Jünger, so lesen wir aus dem, was wir gehört haben, die haben versucht zu helfen, so gut es ging. Aber es klappt nicht. Lag es daran, dass sie im Gegensatz zu Jesus oder zuvor ja keinen direkten Sendungsauftrag hatten? Lag es daran, dass sie das so gemacht haben, wie sie es aus der damaligen Kultur kannten, so ein Exorzismus? Damals hat man nämlich Folgendes gedacht. Man hat gesagt, ja, man muss den Dämon dazu bringen, dass er den Namen sagt. Und nur wenn er das tut, dann kann man Macht über ihn gewinnen. Das war so eine magische Praxis. Das heutige exorzistische Ritual der katholischen Kirche, das Rituale Romanum, das hat immer noch diese Elemente vom Namen nennen. Und das finden wir auch in irgendwelchen schlechten Filmen. Bei einem stummen Dämon war jetzt das Problem, der macht ja stumm. Das heißt, der Besessene kann ja gar keinen Namen nennen. Und deswegen, nach der damaligen jüdischen Überlieferung, kann solch ein Wunder nur den Messias vollbringen. Etwas, was sonst nicht funktioniert. Vielleicht scheiterten die Jünger deshalb, weil sie eben nicht der Messias waren. Vielleicht hatten sie einfach Bammel, vertrauten zu sehr auf ihre eigenen Fähigkeiten. Sie scheitern. Jesus kommt zurück vom Berg der Verklärung, wie Mose quasi vom Berg Sinai. Alle diskutieren, aufgeheizte Atmosphäre. Die Pharisäer mittendrin, vermutlich aus Jerusalem gelenkt, um Bericht zu erstatten über die Jesusbewegung und zu gucken, wie man da beeinflussen kann. Alle laufen hin und her und Jesus fragt, was ist denn hier los? Also im Text heißt es jetzt, worüber streitet ihr euch denn? Das ist die Frage. Der Vater antwortet, beklagt sich über die mangelnde Kraft der Jünger, die doch ihren Meister repräsentieren sollen. Ach, und Jesus sagt, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Wie lange soll ich euch noch, soll ich noch bei euch sein? Jesus scheint müde zu sein, genervt, erschöpft. Ich glaube, er meint die ganze Menschheit, das ganze Geschlecht. Wie lange noch das Misstrauen, den Unglauben mit ansehen? Wie lange noch? Und der Vater sagt dann noch, wenn du etwas kannst, dann hilf. Und das ist, da sagt Jesus, kann ich das im Mittelteil nochmal hören, sagt Jesus, kann ich das im Mittelteil? Du hast da gerade, ja, wenn es dir möglich ist, sagst du, für den, der glaubt, ist alles möglich. Du fragst, ob mir es möglich ist. Du weißt, glaube ich, nicht, mit wem du gerade redest. Falls du was drauf hast, hilf uns, sag mal. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Und uns schwirrt im Kopf rum die Formulierung, wenn ihr nur Glauben habt, so groß wie ein Senfkorn, dann. Oder glaube nur und deine Tochter wird geheilt. Dein Glaube hat dir geholfen. Und ich, das lesen wir jetzt nicht in dem Text, ich denke, das streckt den Vater so richtig nieder. Denn jetzt sagt Jesus ja, wenn man ihn so missversteht, ja, es liegt alles bei dir. Du musst nur glauben. Dann läuft die Kiste. Der Vater ist schon traurig. Der ist schon gebeutelt. Der kann nicht mehr. Und dann plötzlich kommt es dazu, dass er auch noch glauben soll. Auch das noch. Ich glaube, wir missverstehen diese Worte immer in zweifacher Hinsicht. Erstens technisch. Wie muss ich glauben? Doller? Also kräftiger? Oder sollte ich ein bisschen lauter glauben? Oder ein bisschen mehr links glauben? Oder ein bisschen mehr rechts? Muss ich beim Beten Gesten machen? Mehr Gebete? Oder lieber länger Gebet beten? Oder kürzer? Mehr Lieder? Mehr Fasten? Wir denken methodisch. Wie muss ich glauben, damit es funktioniert? Und so wurde, glaube ich, auch der letzte Satz von Jesus in dieser Begegnung missverstanden. Diese Art kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Und spätere Kopisten haben dann noch ergänzt, und durch Fasten. Als ob das eine Technik ist, tüchtig fasten und beten, dann klappt das. Gebet funktioniert nie. Wenn jemand betet, dann wendet er sich an Gott und bittet um Gottes Eingreifen. Gebet als Methode funktioniert nie, aber Gott handelt. Wer bittet, unterstellt sich dem Urteil Gottes, dein Wille geschehe. Das zweite Missverständnis, wir denken immer in Glaubensmengen. Habe ich genug Glauben? Ist mein Glaubensglas voll genug? Hoffentlich reicht mein Glaube. Jesus redet doch bewusst vom Senfkorn, vom winzigsten Korn, was da ist, um deutlich zu machen, es kommt nicht auf die Menge an Glauben an. Es kommt nur darauf an, dass Vertrauen da ist. Aber Glaube und Vertrauen nicht als magische Kraft, denn auch Glaube heilt nicht, Glaube vertreibt nicht, Glaube öffnet keine stummen Münder, taube Ohren oder blinde Augen. Glaube kann nichts, aber Gott kann. Glaube ist Vertrauen auf die Möglichkeiten Gottes. Das ist der Glaube, den Jesus sucht. Aber wer auf Gottes Möglichkeiten vertraut, wer sich Jesus anvertraut, der vertraut sich auch dem Willen Gottes an. Und dann kann es eben sein, dass Gott sagt, nein, dieses Leiden, dieses Ungemach, diese Schmach, die musst du tragen. Ich habe dein Gebet erhört. Ja, ich habe deinen Glauben gesehen. Jetzt trägt dieser Glaube dich auch dann, wenn du das Schwere erdulden musst. Wisst ihr was? Jeder Mensch auf dieser Welt, für den inbrünstig gebetet wurde und der von Gott durch ein Wunder oder durch wunderbare medizinische Hilfe geheilt wurde, jeder dieser Menschen ist später doch gestorben. Jedes Heilungswunder ist nur ein Aufschiebewunder, nicht Aufhebung des Todes. Wir werden alle sterben. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Der Mann schreit auf. Und das wurde hier auch so dargestellt. Dann, ja, ich weiß, für den, der glaubt, ist alles. Ich glaube ja wirklich. Aber hilf doch meinem Unglauben. Denn ich habe ja auch Unglauben in mir. Das will ich ja gar nicht verheimlichen. Der Vater ist eine ehrliche Haut. Er prahlt nicht strategisch mit seinem Glauben, sondern gibt zu, dass er neben Glauben eben auch Unglauben hat. So wie wir alle und wie die Glaubenshelden, die Susanne vorgestellt hat. Das ist das Wesen eines Menschen, der Jesus vertraut. Er vertraut darauf, dass Jesus ihm hilft zu vertrauen. Wer Jesus nachfolgt, vertraut Jesus, dass er ihm hilft, ihm zu vertrauen. Das beißt sich in den Schwanz. Ich vertraue Jesus Christus, ich vertraue darauf, dass er mir hilft, ihm zu vertrauen. Glaube ist eben keine Leistung. Der Vater nimmt sich gar nicht vor, fester zu glauben, besser, toller. Der Junge ist hin und her gerissen, wird vom bösen Geist gerissen. Der Vater ist aber auch hin und her gerissen, nämlich von Glauben, Unglauben, von Vertrauen und Misstrauen. Gott will keine Superhelden im Glauben. Ich glaube, er will Leute, die sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Habt ihr bemerkt, wessen Vertrauen in diesem Text überhaupt gar keine Rolle spielt? Das des Kranken. Das finde ich sehr reizvoll und tröstlich. Wenn du krank bist, hast du das Recht, verzweifelt zu sein. Du hast das Recht. Und wenn Geschwister zu dir kommen und sagen, vertrau nur auf Gott, ja, schön, dass du sagst, aber ich kann das ja gerade nicht. Ich bin ja gerade verzweifelt. Hast gemerkt, ne? Wenn du krank bist und verzweifelt bist, hast du das Recht zur Verzweiflung. Gott will ehrliche Leute. Glaube bedeutet niemals die Abwesenheit von Zweifeln. Es gibt Glaube immer nur durchmischt mit Zweifeln. Paulus sagt, wir leben im Glauben, noch nicht im Schauen. Noch sind Zweifel möglich. Gucken wir uns ganz kurz mal noch den Zweifel an. Wenn ein Mensch keinen Zweifel kennt, dann nennen wir ihn einfältig. Einfältig klingt ja immer so, der ist dumm. Naja, das ist schwierig. Vorsichtig. Einfalt heißt, er hat nur ein Fach. So übertrage ich das mal. Er hat nur eine Kategorie. Wenn jemand sagt, der liebt aber seine Frau einfältig, dann ist das das höchste Lob. Das heißt, es existiert keine zweite Möglichkeit. Er ist vollkommen hingegeben. Oder wenn sich jemand einfältig freut, dann ist er ganz hingegeben. Problematisch wird es, wenn Zweifälle dazukommen. Da können wir mal gucken, der Zweifel. Wir haben zwei Möglichkeiten. Ist das so gemeint oder ist das nicht so gemeint? Ja, könnte es so sein oder könnte es so sein? Das ist der Zweifel. Dann kommt unser Wort Dreifaltigkeit her, das ist ein anderes Thema. Mannigfaltig, vielfältig. Zweifel bedeutet immer, ich kann mich entscheiden. Ich habe eine Möglichkeit, die ich prüfen muss. Wer zweifelt, wägt ab. Gott zweifelt nicht an dir. Gott ist einfältig dir gegenüber. Er hat im Leben, im Sterben und Auferstehen seines Sohnes dir seine Liebe ganz einfältig dargestellt. Gott liebt dich einfältig. Wir aber im Denken der Neuzeit haben aus dem Zweifel eine Methode gemacht, einen methodischen Zweifel. Man hat einfach so gesagt, Mensch, wie kann ich denn Dinge erkennen? Und dann hat einige, aber auch René Descartes, der hat dann einfach gesagt, ja, ich mache daraus eine Methode. Stellt euch mal vor, ich könnte nicht gucken. Ich hätte hier aber eine Schale mit ganz viel Kronkorken, mit Korken, eine ganze Schale. Und dann würde ich die Korken einfach nehmen und würde überall draufwerfen. Das wäre meine Methode. Und wenn jemand Aua sagt, wüsste ich, oh, da sitzt jemand. Das ist keine gute Methode, aber immerhin. Descartes sagt jetzt, ich werfe mit Zweifel. Ich bezweifle einfach alles. Alles. Alles, was ist, muss ich vor mir erstmal beweisen, dass es überhaupt existiert. Und das wird dann richtig schwierig. Kann ich meinen Sinneseindrücken glauben? Meinen Augen, meinen Ohren? Ist das nicht alles im Gehirn und so? Das wird ganz, ganz schwierig. Und Descartes hat gemerkt, wie ihm mit dieser Methode die ganze Welt zusammenbricht. Nichts ist mehr vertrauenswürdig. Alles ist anzweifelbar. Nur eines nicht. Dass ich es bin, der zweifelt. Das ist, bleibt über. Ich kann alles bezweifeln, nur nicht die Tatsache, dass ich es bin, der zweifelt. Dubito, ergo sum. Ich zweifle, also bin ich. Oder später dann als cogito, ich denke, also bin ich. Und das funktioniert prächtig. Das ist richtig toll, wenn man das verwendet im Rahmen eines methodischen Zweifels in der Naturwissenschaft. Für die Beziehung zu Gott aber ist diese Haltung des, ich mache alles, ich zerzweifle alles und soll jetzt mal zeigen, was läuft, das ist zerstörerisch, tötend. Denn plötzlich ist die Sache umgedreht. Muss Gott sich wirklich vor meinem Zweifel rechtfertigen oder ich mich vor Gott? Bin ich das Zentrum, das Erkenntniszentrum des Universums, vor dessen Gericht alle Instanzen erscheinen müssen? Zweifel zu haben, ist, glaube ich, normal. Bis hin Zweifel an der Existenz Gottes haben. Ja, Fragen haben, zweifelnde, kritische Fragen haben, ist vollkommen normal. Kritische Anfragen an die Gemeinde haben, an die Jesusleute, ganz normal und einverstanden. Und ich kann nur raten, diesen Fragen nachzugehen. Ich begleite da auch im Rahmen meiner Möglichkeiten gerne. Aber so viel wir rumdiskutieren und nachlesen, keine dieser Fragen, nicht eine einzige, wirst du bis ans Ende denken. Wir denken ja manchmal, oh, ich bezweifle das und dann kläre ich mich um die Sache und dann habe ich eine Lösung. Das ist eine Illusion. Unsere Welt ist endlich. Du wirst nicht ewig leben. Du kannst nicht alles lesen. Du kannst nicht alles durchdenken. Du hörst sowieso auf zu denken irgendwann. Irgendwann sagst du so, boah, jetzt habe ich aber entweder keine Zeit mehr oder keine Lust mehr. Oder so wichtig ist es auch nicht. Also wir hören ja sowieso auf. Das heißt, am Ende des Zweifelns und des Denkens steht nicht die glasklare Erkenntnis, sondern eine Einladung zum Vertrauen. Die letzte Frucht des Zweifels in der Beziehung zu Gott ist eben nicht die Gewissheit, sondern die Einsamkeit. Du wirst vielleicht schlau, aber arm vor Gott. Wir können nicht nicht zweifeln. Und am besten würde ich jetzt auch ein Lob auf den Zweifel singen, wie toll ist zu zweifeln. Ja, das ist aber nicht biblisch. Zweifeln ist nicht gut. Zweifeln ist nicht toll, aber Zweifeln gehört zum Leben und auch zum christlichen Leben dazu. Unser Glaube ist kein zweifelsfreier Zustand, sondern Glaube ist Vertrauen mitten im Zweifel. Zweifeln ist unangenehm, ist fies, ist beunruhigend. Beim Zahnarzt gibt es ja diesen seltsamen Moment, wenn er mit dem Wattebausch kommt, der mit so einem Kältemittel imprägniert ist. Und dann geht er so die Zähne durch und wenn man Aua sagt, freut er sich. Ja, weil er sagt, Halleluja, wir haben Leben gefunden. Also der Schmerz zeigt, dass der Zahn lebendig ist. Aber wenn er zu dem Zahn wieder geht und tupft, tupft, tupft und man sagt nichts, dann ist ein Problem. Also Zweifel ist nicht schön, auf keinen Fall. Aber ein Glaube, der zweifelt, ist ein Glaube, der lebt. Diejenigen, die den Glauben an Jesus Christus verlassen haben, die zweifeln nicht mehr. Da ist nichts. Lerne bitte zu unterscheiden. Gegenüber Menschen und Institutionen ist Zweifel oder gesundes Missvertrauen manchmal absolut nötig. Stimmt das, was der sagt, oder redet der Quatsch? Das gilt für persönliche Gespräche, das gilt für Predigten, für meine Predigt, ist absolut wichtig. In der Beziehung zu Gott aber, dem Gott, der sich gezeigt hat in Jesus, der alles für uns gegeben hat, in der Beziehung zu ihm ist der Zweifel eine zweifellos fruchtlose Angelegenheit. Zweifel und Misstrauen gegenüber Gott hat keine Verheißung. Hier ist nichts zu finden außer Lüge und Tod. Du darfst Zweifel an der Auslegung einer Bibelstelle haben, auch an meiner Auslegung, klar. Da gibt es so verschiedene Ansichten. Aber meide nach Möglichkeit den Zweifel an der Liebe, die dich durch die Worte der Heiligen Schrift erreichen möchte. Kurze Zusammenfassung, dann Schluss. Glaube ist nicht Abwesenheit von Zweifel, sondern Vertrauen inmitten von Zweifeln. Am Ende aller zweifelnden Fragen steht nicht die Antwort, sondern die Einladung zum Vertrauen. Prüfe alles, aber zweifle nicht an der Liebe Gottes. Hilf meinem Unglauben, für den, der glaubt, ist alles möglich. Verstehen wir, warum Jesus den Jungen heilen konnte, den die Jünger nicht heilen konnten? Jesus glaubt. Er vertraut. Er vertraut auf Gott, ganz, ganz auf Gott. Und letztlich ist Jesus der Einzige, der ganz glaubt, ganz vertraut, ganz einwillig in den Willen des Vaters. Wir bleiben hin und her gerissen. Und das ist in Ordnung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Über dieses Stadium kommen wir, glaube ich, nicht hinaus. Und es muss auch nicht sein. Es ist in Ordnung, Gott um Hilfe zu bitten. Es ist in Ordnung, sogar Glauben von Gott zu erbitten. Sag mal, gibt es eigentlich einen größeren Glauben, wenn wir überhaupt wieder von größer und kleiner reden wollen? Gibt es überhaupt einen größeren Glauben, als Gott um Glauben zu bitten? Solange wir bitten können, dass Gott unserem Glauben helfen möge, haben wir genug Glauben. Darf ich das nochmal sagen? Solange wir bitten können, dass Gott unserem Glauben helfen möge, haben wir genug Glauben. Unser Glaube, mag er groß sein oder klein, reicht, weil Jesus für uns glaubt. Er ist unser Glaube, Jesus ist unser Vertrauen, er ist unsere Hoffnung, Jesus unsere Gerechtigkeit, Jesus unser Friede. Amen.